Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema Loslassen und Finden. Es begrüßt Sie dazu ganz herzlich Katja Karif. Es gibt Situationen im Leben, in denen es scheinbar nicht weitergeht. Wir sind enttäuscht, traurig oder auch nicht bereit, alles Altes loszulassen, damit Neues im Leben sich verändern kann. So ging es auch den Jüngern Jesu nach der Kreuzigung. Nichte der Emmaus-Jünger aus dem Lukas-Evangelium erzählt so eine Geschichte. Sie erzählt aber auch, was geschehen kann, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und unser Herz für neue Erkenntnisse öffnen. Als Gesprächsgast der heutigen Sendung begrüße ich dazu ganz herzlich Herrn Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung und ICPE-Mission. Grüß Gott, Herr Papenkort.
Grüß Gott, Frau Karif.
Ein Wort zu dem Institut, wo Sie arbeiten vielleicht. Was ist denn der Auftrag?
Der Auftrag vom Institut ist, im Grunde genommen Katholiken herauszufordern, zu evangelisieren, den Glauben weiterzugeben und sie dazu zu befähigen. Ein bisschen kurz gefasst.
Ja, ICPE-Mission, Sie sagten, darunter ist Ihr Institut besonders bekannt. Können Sie diesen Begriff noch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären?
Diese vier Buchstaben ICPE ist einfach der italienische Name Instituto Cattolico per Evangelisation. Ist einfach so eine Abkürzung dafür. Das heißt im Grunde genommen einfach nur Institut für Weltevangelisierung.
Gut, damit wir einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Herr Papenkort, wir sprechen heute über das Thema Loslassen und Finden. Und als Beispiel dafür haben Sie die Emmaus-Geschichte herausgesucht, die natürlich vielen bekannt ist, aber einigen vielleicht doch auch nicht. Und deswegen möchte ich die auf jeden Fall am Anfang der Sendung noch einmal vorlesen, für alle, die vielleicht jetzt auch keine Bibel zur Hand haben.
Gerne.
Und zwar steht die im Lukas-Evangelium ziemlich weit hinten und ich lese jetzt die Verse 13 bis 35. Und siehe, noch am gleichen Tag waren zwei von ihnen unterwegs nach einem Dorf namens Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie redeten miteinander über alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus und ging mit ihnen. Ihre Augen aber waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Gespräche, die ihr unterwegs miteinander führt? Da blieben sie traurig stehen, und der eine, namens Kleophas, antwortete ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschah in diesen Tagen? Er sprach zu ihnen: Was denn? Und sie sagten: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk, und wie ihn unsere hohe Priester und Ratsherren der Verurteilung zum Tode überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Aber nun ist nach all dem schon der dritte Tag, seit dies geschah. Es haben uns jedoch einige Frauen von uns in Aufregung versetzt, die in aller Frühe am Grabe waren, ohne seinen Leichnam zu finden, und mit der Nachricht kamen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, dass er lebe. Einige von den Unsrigen gingen darauf zum Grabe und fanden es so, wie schon die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sprach er zu ihnen: Ihr Unverständigen und Schwerfälligen im Herzen, um all das zu glauben, was die Propheten sagten. Musste nicht der Messias dies leiden und so eingehen in seine Herrlichkeit? Und ausgehend von Moses und allen Propheten zeigte er ihnen, was in allen Schriften sich bezieht auf ihn. Und sie erreichten das Dorf, wohin sie gingen, er aber tat, als wolle er weitergehen. Sie aber drängten ihn und sagten: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Da trat er ein, um bei ihnen zu bleiben. Als er mit ihnen bei Tische war, geschah es. Da nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und es taten sich ihre Augen auf, und sie erkannten ihn, er aber entschwand aus ihrer Mitte. Da sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege mit uns redete und die Schrift uns erschloss? Und sie standen auf und kehrten zur selben Stunde nach Jerusalem zurück, und sie fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt, die sagten: Der Herr ist wahrhaft auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hätten beim Brechen des Brotes. Ja, Herr Papenkort, in dieser recht kurzen Geschichte verbirgt sich ganz viel Inhalt, über den Sie sich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Und deswegen bitte ich Sie jetzt erstmal, uns den ersten Gedanken, der sich auf die beiden Jünger bezieht, uns zu erzählen.
Also das eine, ich denke, das ist das im Grunde genommen Wichtigste für uns, wenn wir dieses Evangelium hören, ist, der Lukas erzählt uns von einem Kleopas. Einer von diesen Zweien, die da auf dem Weg sind, heißt Kleopas. Und den Namen von dem anderen, den schreibt er nicht. Das aber wohl nicht, weil er jetzt sich nicht erinnern konnte, wer das wohl gewesen sein könnte oder nicht rausfinden konnte. Also er lässt diese Stelle absichtlich frei, weil er möchte, dass wir diesen Platz einnehmen. Dieser zweite Jünger, das bin ich. Ich bin mit diesem Kleopas auf dem Weg. Dieser Weg, dieser Emmaus-Jünger von Jerusalem nach Emmaus, das ist mein Weg. Ich bin auf dem Weg. Das ist nicht ein Film, den ich anschaue, sondern ich bin Akteur, ich bin da drin. Der Lukas will uns einladen, dass wir diesen Weg gehen, selber gehen. Dass es mein Weg wird, dass es unser Weg wird.
Und deswegen hat Lukas dort keinen Namen eingesetzt, genau, damit ein jeder von uns sich angesprochen fühlt.
Ja.
Jetzt geht ja die Geschichte, das ist ja so, dass die beiden Jünger haben die Kreuzigung miterlebt und sind ja enttäuscht. Es geht ja um diese Enttäuschung, dass die beiden gedacht haben, Jesus wird Israel befreien. Und dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Und zwar hat die beiden Jünger, so verstehe ich das, haben ja gedacht, dass Jesus die Israel von den Römern befreit, also auch auf weltlicher Ebene. Haben die Jünger ihn denn eigentlich richtig verstanden zu Lebzeiten?
Na gut, ich meine, ob sie ihn richtig verstanden haben oder nicht, das ist vielleicht nicht unbedingt der springende Punkt. Das, was wichtig ist, dass wir sehen, diese zwei, sie haben Jesus gekannt. Sind nicht einfach irgendwie zwei Jungs, die mal in Jerusalem waren und zack, dann wieder nach Hause, weil das hat ja nicht so gepasst. Das waren Jünger. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie haben seine Wunder gesehen, sie haben seine Reden gehört. Wahrscheinlich haben sie gehört, wie er gesagt hat, dass er sie Freunde nennt. Mit diesem waren sie unterwegs. Sie sind ihm gefolgt. Das heißt, sie haben ihr ganzes Leben auf ihn ausgerichtet. Und dem Jesus, dem sie gefolgt sind, das war ein mächtiger Jesus. Das war ein fantastischer Mann. Der hat ganz wunderbar geredet. Der hat die Massen angezogen. Der hat Wunder vollbracht. Der hat Leute geheilt. Von diesem Mann konnten sie nicht loslassen. Da haben sie ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet. Sie sind davon zu Hause weg. Und dann sind sie mit ihm unterwegs gewesen und haben all die Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten in Kauf genommen, weil sie diesem Mann folgen wollten. Bis dann diese Nummer kam, wo er dann gekreuzigt wurde. Wo dann alles gar nicht mehr passte. Weil dieser Gekreuzigte, das ist wie ein Verlierer. Vorher war noch der große Gewinner, das wird alles ganz super, das ist große Klasse. Der ganze Lebensentwurf von diesen zwei Jüngern ging auf diesen Jesus hin. Und jetzt am Kreuz ist alles im Eimer, ist alles kaputt, geht gar nichts mehr. Da ist dann diese große, da haben sie wohl gesehen, dass das mit ihrer Vorstellung von Jesus ist wohl nicht der, den sie eigentlich sich vorgestellt hatten. Sie hatten ein Bild von diesem Jesus. Sie hatten ein Bild davon, wie dieser Jesus sein sollte, wer Gott wohl ist. Dieses Gottesbild. Und dieses Ding mit dem Kreuz, das passte da nicht rein. Und dann haben sie gedacht, dann ist wohl dieses, was wir uns vorgestellt haben, dieser Lebensentwurf, was wir geplant hatten, das war wohl alles Käse. Wir sind von irgendeinem Betrüger aufgesessen. Fühlen sich alleingelassen, irregeführt, belogen, ausgenutzt, auf keinen Fall als Freund, weil ein Freund betrügt mich nicht und lässt mich nicht alleine. Und dieser Jesus ist dann doch wohl was ganz anderes als wie das, was er uns gesagt hat. Und das ist, denke ich, das, was diese zwei so bewegt hat und warum sie dann, und das ist, ich denke, ein Schlüsselvers in diesem Ganzen, sie ihn gar nicht erkennen können, als er zwischen sie tritt.
Genau, und da setzt meine nächste Frage ein. Das ist ja kaum vorstellbar, wenn man sich vorstellt, man hat seinen besten Freund bei sich oder beziehungsweise jemanden, auf dem man sein Leben ausrichtet, und der tritt sichtbar unter uns, dann müsste man doch sofort sagen, Mensch, das ist ja, was weiß ich, wie er auch immer heißen mag. Das ist fast schwer zu verstehen, dass sie ihn nicht erkennen. Womit erklären Sie sich das? In der Bibel steht ja, die Augen wurden ihnen gehalten.
Ja, wer die wohl gehalten hat.
Genau, aber die müssen ja, gut, aber vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erklären.
Ja. Ich meine, nun gibt es viele dicke Bücher, die sich darüber Gedanken machen, wie denn dieser Jesus nach der Auferstehung wohl tatsächlich war, dass er nicht mehr die Form und das Aussehen hatte wie vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung. Das ist wohl klar. Aber ich denke, das, was Lukas uns hier helfen will, dass wir sehen, ist, dass diese Enttäuschung, dieser Frust, diese Traurigkeit, diese Schwere, dass das war, was die Augen gehalten hat. Gehalten hat, festgehalten hat, gefangen genommen hat, ergriffen hat. All das steckt in diesem griechischen Wort, das der Lukas dann dafür benutzt hat. Das heißt, diese Enttäuschung, das ist nicht einfach etwas, das einfach nur mal da ist, sondern es macht etwas mit mir. Meine Enttäuschung, an der ich festhalte, mein Frust, an dem ich festhalte, ist etwas, das mich im Grunde genommen blind macht. Für auch Jesus selber. Ich sehe ihn nicht, und auch wenn er direkt neben mir steht.
Sowas gibt es ja tatsächlich auch, wenn jemand ganz schwer depressiv ist. Es gibt Menschen, die unter Depressionen leiden und sagen, sie können keine Farben mehr wahrnehmen. Also die sehen tatsächlich schwarz-weiß. Die nehmen optisch kaum noch Farben wahr. Und im Grunde genommen kann man sich ja vorstellen, dass auch diese Jünger, dass die Enttäuschung ist ja so tief gegangen. Sie sagen es ja, der ganze Lebensentwurf liegt in Trümmern, dass sie tatsächlich nicht mehr richtig sehen konnten. Und so geht es ja auch uns manchmal im Leben, dass wir vor lauter Enttäuschung nichts mehr sehen, keinen Ausweg sehen und vielleicht auch die ausstreckende Hand, die sich uns bietet, schon gar nicht wahrnehmen können.
Nee, gar nicht. Die zwei, die haben sich auf dem Weg ja unterhalten. Der Weg ist ein bisschen weit, 60 Stadien, das ist so also ein halber oder fast ein Tagesmarsch, also ist nicht nur um die Ecke. Und haben sie viel Zeit zum Reden gehabt. Aber das Einzige, worüber sie geredet haben, ist diese Enttäuschung. Kreuz und Tod und Leid und diese Enttäuschung halt. Das war ihr Gesprächsinhalt, weil das war das, was sie gesehen haben. Diese Auferstehung, die war noch geschehen, bevor sie losgegangen ist, aber die haben sie nicht gesehen. Davon hatten sie nur gehört. Irgendwelche Frauen hatten davon was erzählt, aber das konnten sie gar nicht glauben. Und also machen sie sich, weil sie überhaupt keine Perspektive mehr haben, gar nichts mehr sehen können, machen sie sich auf den Weg nach Hause, zur Routine. Gehen sie zurück zu dem, was das kennen wir. Ist zwar nicht so prickelnd, nicht so abenteuerlich wie diesem Jesus hinterher, aber da weiß ich, was ich habe, das ist stabil, das kenne ich, da gibt es keine Überraschung, das ist in Ordnung. Und während sie auf dem Weg nach Hause sind, in ihr Heimatdorf, nehmen sie diese Enttäuschung mit. Sie tragen also ihre Enttäuschung und ihren Frust, ihre Probleme mit nach Hause. Die behalten sie schön eingepackt und nehmen die mit.
Und dann geschieht ja eigentlich ein Wunder, kann man sagen, nämlich Jesus geht den beiden nach.
Ja.
Also Jesus weiß von ihren Zweifeln, beziehungsweise weiß, dass sie den Glauben an ihn verloren haben und geht ihnen aber hinterher.
Ja, das ist, denke ich, für uns auf dem Weg, wo ich dieser eine von den beiden Jüngern bin, in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Lebensweg, ganz wichtig zu sehen, dass Jesus mir nachgeht, dass er mich nicht dann alleine auf den Weg schickt und dann mich unterwegs alleine lässt, sondern er geht mir nach. Es gibt in unserem Katechismus, im Katechismus der katholischen Kirche, da geht es ganz vorne, ganz am Anfang, in den ersten Zeilen, da steht, dass Gott mich aus freiem Willen erschaffen hat, damit ich an seinem Leben teilhaben kann. Und dann heißt es, und darum ist er dem Menschen jederzeit und überall nahe. Das heißt, er ist mir hier und jetzt nahe. Er ruft mich und er hilft mir, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und mit allen meinen Kräften zu lieben. Das heißt, er ist zum einen mir jetzt nahe. Und er ruft mich nicht nur, sondern er hilft mir. An welcher Stelle ich auch immer stehe. Er steht nicht einfach da als der, der auf mich wartet und guckt, dass ich mich irgendwie so auf dem Weg vorwärts bewege, sondern er ist mir nahe und er ruft mir und er hilft mir. Und das drückt sich hier in der Emmaus-Geschichte so wunderbar aus. Jesus lässt die Zweite nicht einfach gehen und guckt, wie sie jetzt wohl vorwärts geht. Er geht da rein, er geht ihnen nach. Und ganz besonders genau in ihre Hoffnungslosigkeit hinein. Nicht, wenn wir an Jesus denken, wenn wir an Gott denken, dann präsentieren wir uns nach Möglichkeit mit unserer Schokoladenseite, mit der Seite, die schön aussieht, mit der Seite, wo wir gut sind, jedenfalls ein bisschen. Und wir verstecken dann die Seite, wo wir nicht so funktionieren. Die Seite, wo nicht so schokoladig ist, wo schlechter ist, wo nicht so prickelnd, nicht so glänzend ist. Aber es ist genau die Seite, an der Jesus uns begegnen möchte, weil er weiß, dass wir ihn da brauchen. Und darum ist diese Geschichte, diese Begegnung so wichtig, dass wir das erkennen, dass Jesus mir eben gerade da, wo es mir nicht gut geht, in meiner Enttäuschung, in meinem Belogensein, meinem Ausgenutztsein, in meinem Verlassensein, genau da will er mir als Freund begegnen. Genau da will er mich verstehen.
Und Jesus geht ja mit den beiden mit, und aber er sagt ja nicht sofort, liebe Leute, ich bin's, nee, sondern er gibt sich ja nicht zu erkennen. Er geht mit ihnen mit, aber er gibt sich erstmal nicht zu erkennen.
Ich denke, das ist ein Grundzug von Jesus. Jesus will immer zuerst ein Freund sein. Nirgends im Evangelium stellt Jesus sich hin und sagt, Leute, ich bin der Messias, alle auf die Knie und anbeten. Sondern er will immer erst ein Freund werden von den Leuten. Er will immer erst mein Freund sein. Und dann in der Freundschaft, da begegnet mir dann Jesus als Messias. Und darum tritt er dann nicht da auf, einfach auf zwischen die beiden und sagt, hör mal Leute, ich bin das, ich war da am Kreuz, ich bin der Messias, warum kennt ihr mich nicht, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Er begegnet sehr liebevoll, sehr verständnisvoll, seine wirklich echte Begegnung und nicht wie Meister und Lehrling, sondern wie Freunde. Weil diese Freundschaft ist im Grunde genommen die einzige Basis, auf der eine den anderen wirklich erreichen kann.
Hat das auch was mit der Freiheit zu tun, die wir ja als Kinder Gottes haben, dass es eben, ja, dass wir eben Gott erkennen müssen in Freiheit und nicht, wie Sie gerade gesagt haben, dass einer sich hinstellt und sagt, so, und hier bin ich bin euer Gott und jetzt habt ihr mich anzubeten.
Mit Freiheit hat das natürlich viel zu tun, nicht? Weil in der Liebe muss immer Freiheit sein. Liebe ohne Freiheit geht gar nicht. Aber es drückt sich auch ein großer Respekt aus. Jesus respektiert mich als Person immer und absolut. Er respektiert mich als mich, als ich, als Person. Er stellt sich nicht einfach groß hin und fordert, sondern er begegnet mir. Genauso wie diesen beiden auf dem Weg.
Und Jesus erklärt ja den beiden, also er sagt ja, musste nicht der Messias das alles erleiden und legt ihnen ja die Schrift aus. Das wird er doch sicherlich zu Lebzeiten auch schon getan haben, den Jüngern erklärt haben, was auf ihn zukommt und warum und in welcher Weise er auch sie befreien möchte.
Ja. Jesus fragt die zwei am Anfang, komm mal, worüber redet ihr denn? Und dann erzählen die zwei ihm von Jesus und eigentlich alles ganz toll, aber dann Kreuz und Tod und Ende. Und dann sagt Jesus, was über ihr Herz? Und er sagt er, warum ist euer Herz so unverständig und so träge? Warum versteht ihr nicht? Warum ist euer Herz so langsam? Warum erkennt ihr das nicht? Das ist doch eigentlich offensichtlich. Ihr habt doch die Propheten schon so oft gehört. Warum könnt ihr nicht sehen, was die sagen? Und ich stelle mir vor, dass die zwei regelmäßig in die Synagoge gegangen sind und so viel gehört haben von diesen Propheten und es nicht gesehen haben. Und nach so viel Hören, denke ich, ist ihr Herz einfach abgestumpft. Sie haben es einfach nicht mehr gehört. Sie haben gehört, ohne zu hören. Und ich denke, dass bei wahrscheinlich manchem von den Zuhörern, die das Evangelium schon x-mal gehört haben, in dem Moment, als sie gerade angefangen haben, das Evangelium zu lesen, als sie wussten, ah, das ist die Emmaus-Geschichte, dann gingen die Jalousien gleich alle runter, weil da brauche ich nicht mehr zuhören, das kenne ich schon. Und jedes Mal, wenn wir der Schrift, wenn wir dem Wort so begegnen, erreicht uns das Wort nicht mehr. Wenn wir dem Wort so begegnen, dann kann Jesus uns in dem Wort nicht mehr begegnen, weil wir immer schon wissen, was es ist. Und da haben wir vergessen, dass es ein lebendiges Wort ist, das immer nur neu gehört werden kann und immer geschieht in dem Moment, wo es verkündet wird. Und jetzt nimmt Jesus diese beiden, von denen ich einer bin, damit hinein und lässt sie erfahren, wie das Wort Gottes, wenn ich ihm offen begegne, mich ganz tief erreichen, umgestalten, neu gestalten, heilen, wieder aufrichten kann. Dass die Ermutigung hier für mich, für uns, denke ich, ist, wenn wir dem Wort Gottes begegnen, dann wollen wir ihm so begegnen, als ob wir es das erste Mal hören, ganz neu, damit wir wieder sehen, was da ist, damit dieser lebendige Jesus uns als lebendiges Wort neu begegnen und neu erreichen kann, damit dieses Wort in uns neu eindringen kann, bis in unser Innerstes, damit es uns neu gestalten kann, umgestalten kann, aufrichten kann. All das, was eben diesen Zweien auf dem Weg dann passiert ist.
Und jetzt passiert ja im Grunde genommen auch wiederum was Erstaunliches, nämlich nachdem Jesus ihnen die Schrift ausgelegt hat, erreichen ja die Jünger ihr Dorf und Jesus tut so, steht hier drin, als wolle er weitergehen. Und dann sagen die Jünger, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Das ist ja aber, bevor Jesus das Brot bricht, also bevor die Jünger ihn im Grunde genommen wirklich erkennen. Und trotzdem sagen sie an dieser Stelle schon, bleib doch bei uns, denn es will Abend werden. Wie ist denn das zu verstehen?
Also zum einen tut Jesus so, als ob er weiterginge, weil er sich nie aufdrängt. Er sagt nicht, hör mal, jetzt war ich mit euch unterwegs, jetzt lasst mich auch bei euch schlafen. Das macht er nicht. Jesus kommt nur, wo er eingeladen wird. Und dann ist bei diesen Zweien auf dem Weg, wo schon so viel passiert, dass sie gedacht haben, diesen können wir nicht gehen lassen, weil da ist irgendetwas bei diesen, den ich gar nicht kenne, aber da ist irgendetwas wie Licht und Leben, da kommt irgendwie wieder Farbe in das Grau und das Schwarz-Weiß. Und diesen Hoffnungsschimmer, den will ich auf keinen Fall gehen lassen. Und dann drängen sie ihn. Und das ist wahrscheinlich die einzige Stelle in der Heiligen Schrift, wo jemand Jesus wirklich drängt, nötigt. Sie haben ihn genötigt, da zu bleiben. Du kannst auf keinen Fall gehen. Du musst bei uns bleiben, weil das Abend geworden ist. Da sind ja die zwei in ihrem Heimatdorf. Und es kann ja wohl kaum sein, dass die in ihrem Heimatdorf jetzt abends Angst in der Dunkelheit haben. Die Dunkelheit, um die es hier geht, das ist die Dunkelheit in meinem Leben. Dieses Abend geworden, das ist ein Ausdruck für meine eigene Ausweglosigkeit. Für die Sackgasse, in der ich stehe. Für das Dunkel, wo ich kein Licht mehr sehe, wo ich in einem Tunnel laufe, der kein Ende hat, wo ich resigniert habe, aufgegeben habe, nur noch zurück zu meiner Routine will, einfach nur in Ruhe gelassen werden will, mich auf nichts mehr einlassen will, keine Herausforderung annehmen will, schon mal gar kein Risiko eingehen will, so im Grunde genommen halbtot in meiner Routine vor mich hinlebe. Und da sagen die, in diesem Abend musst du bleiben. Lass uns in diesem Abend nicht alleine. Lass uns hier nicht. Du musst bleiben. Weil das, was du uns gegeben hast, wenn wir mit dir reden, wenn du mit uns redest, das ist etwas anderes als diese Sackgasse. Und da möchte ich raus. Und darum halten sie ihn fest.
Nachdem die Jünger Jesus gedrängt hatten, bei ihnen zu bleiben, tritt ja Jesus auch tatsächlich ein und bricht mit ihnen das Brot. Und man kann ja sozusagen von so einem richtigen Aha-Erlebnis sprechen, denn die beiden Jünger erkennen ihn ja an der Art und Weise, wie Jesus das Brot bricht. Warum ist denn das so besonders, was Jesus da macht? Warum erkennen sie Jesus am Brotbrechen?
Das weiß ich einfach nicht. Darauf habe ich keine Antwort. Das, was für mich an dieser Stelle wichtig ist oder bedeutend ist zu sehen, ist, dass etwas mit ihren Augen geschieht. Am Anfang haben wir gesehen auf dem Weg, da hieß es, dass ihre Augen gehalten waren, festgehalten waren, gefangen genommen waren, ergriffen waren von dieser Enttäuschung, all diesem. Und jetzt bricht Jesus das Brot mit ihnen. Und sicherlich erkennen sie ihn da wieder, weil so hat keiner das Brot gebrochen. Und da war sicherlich etwas, wo sie wiedererkannten. Aber es war trotzdem noch nicht die Person, die sie erkannten. Also das, ach, das war das Gesicht, das hatte ich schon mal gesehen. Ach, du bist das. So ist das bestimmt nicht gelaufen. Da passiert etwas mit ihren Augen. Und da heißt es dann, da gingen ihnen die Augen auf. Das Wort, das der Lukas hier benutzt, das ist Öffnen, aber es ist genauso gut Durchbrechen. Hier passiert so etwas wie eine Befreiung, so wie eine endgültige Befreiung. Da passiert etwas mit ihren Augen, aber nicht, dass Jesus jetzt irgendwelche augenärztlichen Fähigkeiten gehabt hätte, sondern das sind die Augen, nicht für die wir Brillen tragen, sondern hier sind es mit Sicherheit die Augen in meinem Herzen, das sind innere Augen. Das sind innere Augen. Und jetzt können sie sehen. Jetzt können sie den sehen, den sie vorher nicht erkannt haben. Das optische Bild ist mit Sicherheit genau dasselbe gewesen. Aber jetzt können sie sehen. Und in dem Moment, wo dies durchgebrochen ist, Es ist so schön, diese Beziehung zu sehen von dem, wo wir in Vers 16 haben, dass da die Augen gehalten sind, und jetzt im Vers 31, und jetzt werden die Augen frei. Die werden jetzt nicht mehr gehalten, weil sie hier jetzt endgültig diese Enttäuschung, diese Traurigkeit, diese Hoffnungslosigkeit loslassen. Und indem sie sie endgültig loslassen, finden sie Jesus. Und jetzt finden sie Jesus ganz anders. Jetzt sehen sie nicht mehr einfach nur den Jesus, den jeder andere auch gesehen hat, als er Wunder getan hat und geredet hat. Sondern jetzt sehen sie den Jesus, der im Grunde genommen in ihrem Herzen wohnt. Jetzt wird das was ganz Neues. Ich in ihnen und sie in mir. In dem Moment, wo ihnen die Augen aufgegangen sind und sie Jesus erkennen, wo sie ihn sehen, zack, ist er weg. Und dann würde man eigentlich erwarten, dass es eine ganz neue und eine viel tiefere Enttäuschung ausbricht. Weil jetzt hatten wir gerade noch mal wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft. Jetzt konnten wir gerade erkennen, das ist er, und bam, ist er sofort wieder weg. Aber Enttäuschung kommt gar nicht auf. Kommt gar nicht auf. Weil zum einen, ich denke, sie gesehen haben, dass er immer bei ihnen war und immer bei ihnen ist. Nur jetzt können sie es sehen, und vorher konnten sie es einfach nicht wahrnehmen, weil diese Enttäuschung, diese negative Erfahrung, die ich behalten habe, die ich festgehalten habe, ihr Erkennen im Grunde genommen dominiert hat, verhindert hat. Und jetzt, wo sie es loslassen, jetzt können sie ihn sehen. Und selbst nachdem er weg war, ist er noch da im Wort. Und er ist immer noch da in der Eucharistie. Und diesen Jesus sehe ich nur, mit diesem inneren Auge. Und das ist das, was die beiden in dem Moment entdeckt haben. Was ganz neu geschehen ist, als Jesus auf sie zukommt und ihnen praktisch anbietet: Ich möchte eurer Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit begegnen. Gebt sie mir und lasst sie los. Und in dem Moment, wo sie sie loslassen, da werden ihre Augen, wenn man so will, befreit. Da werden sie nicht mehr gehalten, nicht mehr festgehalten. Da sind sie nicht mehr von irgendetwas ergriffen, die Augen, sondern jetzt sind sie frei, jetzt können sie wieder sehen. Das Auge, das Jesus sehen kann, ist ein inneres Auge.
Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle wollen wir ein wenig Musik hören und das Gehörte ganz in uns aufnehmen und danach hören, wie es weitergeht mit den beiden Emmaus-Jüngern. Hier ist Radio Horeb mit der Sendereihe Lebenshilfe. Am Mikrofon ist Katja Karif und unser Thema heute: Loslassen und Finden, angelehnt an die Emmaus-Geschichte im Lukas-Evangelium. Gesprächsgast heute ist Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung und ICPE-Mission. Herr Papenkort, Sie haben gerade gesagt, in dem Moment, als Jesus das Brot bricht, gehen ihnen die Herzensaugen auf. Also sie erkennen Jesus und in dem Moment entschwindet er ja. Das möchte ich noch mal ein bisschen eingehender besprechen. Warum ist denn das so? Jetzt könnte doch Jesus im Grunde genommen in aller Offenheit mit ihnen reden. Jetzt wäre doch Zeit für ein Gespräch.
Ja, natürlich, ist ja auch. Er spricht ja mit ihnen. Er ist ja bei ihnen. Jesus ist nicht weg. Sie sehen ihn nicht mehr da sitzen, aber sie haben begriffen, dass Jesus immer bei ihnen ist. Nicht am Ende vom Matthäus-Evangelium: Und ich bin bei euch alle Tage. Das heißt auch heute, hier und jetzt. Jesus ist da. Er ist nicht irgendwo weit weg. Er ist da. Er ist bei mir und ich kann ihn sehen. Und er spricht mit mir heute. Er möchte mit mir sprechen heute. Er möchte mich heute erreichen. Und er kann es. Er ist da. Auch wenn ich ihn nicht mehr physisch sehe, ist er doch nicht ein bisschen weniger da. Er ist ganz da. Im Wort und in der Eucharistie.
Das ist ja auch, drückt sich auch in dem Satz aus, als die Jünger zueinander sagen: Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war? Das finde ich eigentlich so einen ganz prägnanten Satz überhaupt in der ganzen Bibel. Ja. Dass eben, das ist ja so eine Art Unterbewusstsein, so eine Art Intuition, sage ich mal, dass die beiden ihn gefragt haben: Bitte bleib doch bei uns, oder ihn sogar gedrängt haben, obwohl sie ja eigentlich noch gar nicht richtig wussten, wen sie da bitten. Ja. Und trotzdem versprechen sie sich von ihm ja Licht. Sie haben das ja vorhin gesagt, ne? Es ist dunkel in ihrem Leben und sie versprechen sich von diesem Mann, der mit ihnen geht, versprechen sie sich Licht. Obwohl sie noch gar nicht wirklich begriffen haben, wer es eigentlich ist. Ja. Und das drückt sich ja dann aus in diesem Brannte nicht unser Herz. Also haben wir es nicht eigentlich schon die ganze Zeit gewusst, wer das ist? Und haben es trotzdem nicht richtig wahrgenommen. Und so geht es ja auch uns häufig in unserem Leben, denke ich, dass man Sachen spürt und erst im Nachhinein tun sich wirklich die Augen auf.
Ja, aber ich denke, dass auch dieses Brennen im Herzen eine Erfahrung ist, die heute viele, viele Menschen machen. Weil das immer dann stattfindet, wenn ich mein Herz praktisch freigebe und diesen Freund, diesen fremden Pilger, der mir auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus begegnet, wenn ich ihn hineinlasse, wenn ich ihm erlaube, sein Wort in mich hineinzusprechen. Nicht am Ende von der Messe sagen wir jedes Mal: Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Und dieses eine Wort, das ist das, was unser Herz, was unsere Seele zum Brennen bringt. Und das ist ein Wort, das nicht nur den Emmaus-Jüngern gesprochen wurde vor so vielen Jahren, sondern das ist ein Wort, das Jesus mir heute sprechen will, weil er heute nicht weniger gegenwärtig ist, als er damals den Jüngern gegenwärtig war. Darum bin ich tatsächlich heute einer von diesen beiden Emmaus-Jüngern.
Was geschieht jetzt mit den beiden Jüngern? Die sind ja nun in Emmaus und wollen eigentlich ihr altes Leben wieder aufnehmen. Jetzt haben sie Jesus erkannt. Und jetzt?
Ja, jetzt machen die sich schön Abendbrot und sagen, das war ein wunderbares Erlebnis. Das werden wir nie vergessen. Legen und schlafen und gucken, was morgen ansteht. Die machen das natürlich nicht so. Aber das wäre wahrscheinlich das, was wir machen würden. Diese beiden haben gerade noch gesagt, Mensch, bleib bloß hier, das wird Abend, das wird dunkel. Und ein paar Momente später haben sie Jesus erkannt, ihr Herz brannte und dann machen die sich in der Nacht auf diesen langen Rückweg. Das war ein, weiß ich, halber Tagesmarsch. Dann laufen die in der Nacht zurück. Die können gar nicht warten. Die hätten ja, die sind tagüber gelaufen und denken gar nicht daran, sich auszuruhen. Sie sind diesem lebendigen Wort begegnet. Und in einem kirchlichen Dokument in der Evangelium Sandi schreibt Paul VI, es ist unmöglich, undenkbar, dass jemand dem Evangelium begegnet und es in sich aufnimmt, ohne dann von sich aus davon Zeugnis abzulegen. Wenn ich dem lebendigen Wort begegne, kann ich es nicht für mich behalten. Und das ist hier ein fantastisches Beispiel für diese Wirklichkeit. Die konnten nicht warten. Selbst wenn sie noch in der Nacht, die waren ja müde, aber die wollten nicht bis zum Morgen warten, in der Nacht noch zurück zu den anderen. Erzählen. Was denn? Das, was uns auf unserem Weg passiert ist. Wie dieser Fremde uns in unserer Hoffnungslosigkeit begegnet ist. Uns auf unserem Weg in unsere Routine und grausam Grauheit, der abgeholt hat. Neues Leben gegeben hat und eine ganz neue Perspektive gegeben hat. Und dann rennen die und erzählen das, weil sie das hat sie bewegt. Das Evangelium kann ich nicht einfach nur hören und anschauen. Das ist aber toll. Wenn ich dem Evangelium begegne, brennt etwas in mir, das ich weitergeben muss.
Und die Jünger gehen nach Jerusalem und begegnen den anderen 11 Jüngern. Und diese 11 Jünger erzählen ja, dass der Herr auferstanden ist und tatsächlich lebt. Und dann steht dort, da erzählten ja auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn erkannt hätten beim Brechen des Brotes. Also sie kehren ja zurück nach Jerusalem und erzählen jetzt nicht irgendwas und begegnen Leuten, die sagen, ach, das glaube ich auch nicht, sondern sie begegnen ja jetzt Leuten, die genau das Gleiche erlebt haben wie sie.
Ja.
Erfahren sozusagen eine Bestätigung dessen, was ihnen widerfahren ist.
Ja, natürlich. Ich habe eine Erfahrung gemacht und jetzt laufe ich mal zurück und mal gucken, wie es den anderen gegangen ist. Und dann sind die Jünger zusammen und sagen, ja, das stimmt, was die Frauen erzählt haben, vorher gar nicht geglaubt, aber das stimmt wirklich. Und dann sagen die zwei immer so, ja, wir sind dem begegnet, wir haben den gesehen. Das ist ganz große Klasse, wie er uns begegnet ist. Der hat uns verwandelt, unser Herz brannte, das ganze Ding, Brot gebrochen und bumm, können wir ihn sehen, ist er weg und ist trotzdem bei uns. Und dann kann man sich vorstellen, wie die da gefeiert haben, weil es eine große Bestätigung war. Die Jünger, die haben ja alle nicht gewusst, was jetzt nach Kreuzigung wirklich noch weitergeht. Und jetzt war das Gewissheit, der ist wirklich auferstanden, der lebt wirklich. Da muss eine Riesenfreude deinem Haus gewesen sein. Aber das, was mir an diesem Punkt noch wichtig ist, ist, dass wir sehen, dass die Jünger von Emmaus nach Jerusalem gelaufen sind, in der Nacht voller Freude und Kraft und Tatendrang. Aber das konnten sie erst machen, nachdem sie von Jerusalem nach Emmaus gegangen sind. Und wir haben zu Beginn gesagt, dass dieser Weg, diese Geschichte von Emmaus Jüngern, einen Platz für mich hat. Dieser Weg von Jerusalem nach Emmaus, das ist auch mein ganz persönlicher, es ist mein Lebensweg. Dieser Weg, auf der von Traurigkeit beschrieben, mit Traurigkeit beschrieben wird, mit Hoffnungslosigkeit, mit Enttäuschung, das ist mein Weg. Das ist ein Weg, den ich immer wieder gehe. Ein Weg, auf dem ich immer wieder diesen Pilger, diesen fremden Pilger suche, der zu mir kommt, der mir nachgeht, der mich sucht, damit ich ihm meine Enttäuschung geben kann. Damit ich ihm meine Blindheit immer wieder geben kann. Damit er mir neu meine Augen öffnet, damit ich ihn sehen kann. Wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann kann ich auch nicht als freudiger Zeuge von Emmaus nach Jerusalem laufen. Manche von uns, die versuchen das, von Emmaus freudig nach Jerusalem zu sprinten und große Verkündiger von tiefen Glaubenswahrheiten zu sein, ohne vorher von Jerusalem nach Emmaus gegangen zu sein. Und dann wird das Ganze ganz fürchterlich unecht. Es wird einfach unwirklich, weil ich eben nicht nur schokoladenseitig bin. Und ich habe meine eigenen Enttäuschungen und Erfahrungen. Und mit diesen muss ich diesem Jesus begegnen, um ihn wirklich zu erkennen. Weil sonst meine Augen genauso gehalten sind und bleiben wie die von diesen beiden Jüngern. Kann ich Bücher lesen ohne Ende, aber ich werde Jesus trotzdem nicht sehen. Und das ist etwas, denke ich, warum diese Geschichte so wichtig ist, für mich immer wieder diesen Weg zu gehen, immer wieder diesem fremden Pilger zu begegnen, im Wort, in der Eucharistie, im Gebet. Wie schaffe ich das, auf diesen Weg zu gehen? Wie kann dieser Emmaus-Weg, dieser Weg von Jerusalem nach Emmaus und dann zurück, wie kann das meiner werden? Nicht durch Gebet, durch Schriftlesung, durch einfach wirklich sein, wahrhaft sein, echt sein mit diesem Jesus. Der Bartimäus, dieser berühmte blinde Bettler, als er aufgesprungen ist und vor Jesus steht, fragt Jesus ihn, um was soll ich für dich tun? Sagt Bartimäus, ich möchte sehend werden. Ich möchte dich sehen. Und hier geht es mit Sicherheit nicht einfach nur um eine physische Blindheit, sondern Bartimäus wollte Jesus sehen, so wie diese zwei Emmaus-Jünger dann nachher mit diesen neu geöffneten Augen Jesus sehen konnten. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass diese Sehnsucht des Bartimäus unsere Sehnsucht wird. Ich möchte dich sehen. Kannst du meine Blindheit heilen? Ich möchte dich sehen.
Herr Papenkort, uns besteht ja jetzt Himmelfahrt und Pfingsten bald bevor. Hm. So geht ja im Grunde genommen die Geschichte auch noch weiter. Hm. Können Sie, angelehnt an das, was die Jünger jetzt also erlebt haben, nochmal einen Bogen schlagen zu den Festen, wie wir sie jetzt erleben im Jahr 2009, was das für eine Bedeutung hat?
Nun ist ja der Bogen nicht so fürchterlich weit zu schlagen.
Nein.
Die zwei sind dabei zu feiern mit all den anderen. Alle sind sich einig, der ist auferstanden, wunderbar. Und dann heißt das halt im nächsten Vers, noch während sie darüber reden, tritt Jesus selbst in ihre Mitte. Und da kann man sich gut vorstellen, wie die zwei dann geguckt haben. Nicht? Gerade waren wir noch in Emmaus, gerade erkannt, zack ist er weg, laufen zurück, sind noch außer Atem und dann ist Jesus da. Und dann nimmt er sie mit zur Himmelfahrt. Er sagt dann noch, gib mal was zu essen, weil die dachten, das wäre wohl irgendwie so ein Geist. Und dann nimmt er was zu essen und zu trinken, dann glauben sie ihm das alles. Und dann öffnet er auch ihnen, den anderen halt, die zwei hatten das schon, dann öffnet er den anderen auch das Verständnis für die Schrift. Und dann nimmt er sie mit, heißt es dann, führte sie hinaus in die Nähe von Bethanien, dort erhob er seine Hände, segnete sie, und während er sie segnete, verließ er sie schon wieder und wurde zum Himmel emporgehoben. Und dann heißt es, und alle waren sehr traurig und niedergeschlagen. Das heißt es natürlich nicht. Da heißt es, sie aber fielen voll nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Jesus fährt in den Himmel auf, wurde zum Himmel emporgehoben, ist weg. Und die brechen in große Freude aus. Weil genauso, wie wir es eben besprochen haben, beim Brotbrechen, die Emmaus-Jünger ihn erkannten, die Leute wussten, dass Jesus nicht weg ist. Sie sehen ihn nicht mehr so, wie sie ihn vorher gesehen haben, aber sie wissen, dass er noch genauso da ist. Er ist genauso präsent, er hat sie nicht verlassen. Er ist anders bei ihnen, aber nicht weniger. Und darum ist er eine große Freude. Aber diese große Freude wäre unvorstellbar, hätten die Leute vorher nicht das Alte, das sie hatten, losgelassen. Diese zwei Emmaus-Jünger auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus, sie hätten Himmelfahrt nie verstanden, hätten sie ihre Enttäuschung und Frust, diese ganzen Negativnummern nicht losgelassen und abgegeben. Sie wären für das Neue gar nicht bereit gewesen. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, was das sein sollte, wie das werden könnte. Und auf etwas, was sie sich nicht vorstellen können, hätten sie sich an dem Punkt nie eingelassen. Aber als sie Jesus erlaubt haben, ihre Herzen in Brand zu setzen, zu entzünden und ihre Augen neu zu öffnen, dann konnten sie jetzt sehen. Dann konnten sie jetzt sich neu aufmachen, auch sich auf etwas einlassen, wo sie gar nicht wussten, was das sein würde oder kommen könnte. Sie lebten in einer ganz anderen Dimension jetzt. Ein ganz neues Vertrauen, eine ganz neue Rückhaltlosigkeit in ihrer Nachfolge. Sie haben ganz neu ihr ganzes Leben auf diesen Jesus ausgerichtet. Und egal, was er macht, er ist immer bei uns. Und so haben sie sich dann auf diese Himmelfahrt eingelassen. Und sie wussten, das war kein Betrug. Das war nicht ein großer Trick. Er ist da, er bleibt da. Anders, aber genauso noch da. Für uns heute ist es nicht wirklich anders. Wenn wir uns nicht aufmachen und das, was wir zu glauben, zu haben glauben, das, was wir in unseren Händen halten und unser Gottesbild, wenn wir daran festhalten, dann wird es immer das ein und selbe stabile, unveränderliche und nicht wachsende sein, das wir schön haben, aber das wirklich nicht begeisternd ist. Das es bestimmt nicht dahin bringt, mit neu entzündeten Herzen zu laufen und zu verkünden, weil da keine Freude aufkommt, weil da kein Leben ist. Das ist mehr so die Routinenummer in Emmaus und da bleiben wir. Aber wenn wir einmal unsere Hand öffnen und das loslassen können, an dem wir uns so festhalten, dann kann Jesus uns auf eine ganz neue Reise mitnehmen. Dann können wir ihm ganz neu und ganz anders begegnen, wenn wir ihm, diesem fremden Pilger auf unserem Weg, doch nur vertrauen könnten. Wenn wir doch nur loslassen könnten. Wenn wir doch nur wirklich einmal ihm erlauben könnten, dieses eine Wort zu sprechen, damit unsere Seele gesund wird, neu wird, unser Herz neu brennt, dann wird Himmelfahrt und dann auch Pfingsten für uns nie wieder dasselbe sein. Immer etwas anderes werden. Jesus ist immer anders. Immer neu. Er ist nie derselbe. Der Vater schon mal gar nicht. Wir dürfen einfach nicht beim Kreuz stehen bleiben. Wir dürfen nicht, so wie die zwei auf ihrem Weg, nicht in Traurigkeit, was sie kannten, war Leid, Kreuz und Tod. Und so viele von uns und so oft bleiben wir an genau dem Punkt stehen. Wir verpassen die Auferstehung. Wir haben wohl davon gehört. Aber in unserem Leben kommt sie gar nicht vor. Wir hoffen wohl irgendwann mal darauf, aber dass Jesus heute in meinem Leben etwas tun möchte, das können wir oft einfach gar nicht uns vorstellen, gar nicht sehen. Und dann schließt diese Hoffnungslosigkeit diesen Jesus, der uns erreichen möchte, praktisch aus unserem Leben aus. Und dann brauchen wir diese Begegnung, die uns die Augen öffnet, damit wir ihn erkennen, uns neu auf ihn einlassen und mit ihm gehen, egal wohin, und ihn immer wieder neu entdecken. Dass wir ihn nicht versuchen einzurahmen, wie so eine Taschenversion von Jesus, die ich zwar überall mitnehmen kann, die aber nicht diesem großen, diesem unendlichen Gott gerecht wird. Dass wir uns neu einlassen auf dieses lebendige Wort, auf diesen lebendigen Jesus, der mich Freund nennt und mich heute erreichen möchte.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Papenkort. Und ich danke schön für diese Ausführungen und ich hoffe, dass viele sich haben jetzt berühren lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer beim Zuhören, ich danke Ihnen dafür. Weitere Informationen zur Sendung können Sie erhalten bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Die Sendung wird auch heute im Nachtprogramm um 23 Uhr noch einmal wiederholt, im Kabel über Satellit oder auch im Internet. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast aus dem Internet downloaden unter www.horeb.org. Eine CD können Sie auch bestellen bei unserem CD-Dienst mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich von Ihnen Katja Karif. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Tag.